Andi hat ja heute das Beispiel gebracht mit der Seifenkiste. Und jetzt rein hypothetisch, wenn jetzt sein Vater gekommen wird und gesagt, so, jetzt baust du mal endlich eine Seifenkiste. Wäre er richtig motiviert gewesen, oder? Jetzt baust du. Oder es gibt so die Predigten, und ich habe mir das wirklich überleiten, sie haben unter anderem schon vorbereitet, so die klassischen Fingerzeig-Predigten, weil wir alles müssen. Und dass wir schlecht sind. Und dass er so gross ist. Es gibt ganz verschiedene Arten, wie man eine Predigt aufbauen kann. Und ich habe lange im Verkauf gearbeitet, und als Verkäufer lernt man ja, wie man im anderen etwas schmackhaft machen kann. Sachen, die er gar nicht braucht. Wir haben gelernt, im Kunden Bedürfnis kreieren. Gell, Fritz? Schau, ein Kunde. Aber der Fritz und Susanne Bucher heute übrigens noch, es geht heute noch um Holzbau, und ich bin dankbar, haben wir Experten da. Jetzt Faszination, Wort Gottes. Ich weiß nicht, wann ihr darüber nachdenkt, oder was ihr euch auslöst, wenn ihr über die Bibel nachdenkt. Der Anfang der Bibel fängt vor 6000 oder sogar mehr Jahren an. Wie spannend das ist. Der Andi hat Faszination erlebt in seiner Kindheit mit dieser Seifenkiste, nachdem er an einer Seifenkiste-Rennen war. Und ich möchte eigentlich heute auch einen wichtigen Fokus darauf legen, auf eine Seifenkiste-Rennen und nicht unbedingt zu bauen, obwohl das Bauen am Schluss soll ausgelöst werden, wenn wir über das Seifenkiste-Rennen nachdenken. Und es gibt ja der bekannte Psalm 1. Und der Psalm 1, ich fange ab dem Vers 2 an. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn, also nach dem Wort Gottes, und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Glücklich, wer Verlangen hat nach dem Wort Gottes. Keine Ahnung, wie du persönlich den Satz kannst nachsprechen, im Sinn von, ich habe Verlangen nach dem Wort Gottes. Wenn du kein Verlangen hast nach dem Wort Gottes, ist das gar kein Problem. Es gibt ganz gute Möglichkeiten, um das zu ändern. Und mein Ziel ist, dass wir glücklich sind. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat. Oder stell dir einmal vor, wie der Baum gepflanzter Wasserbech, jetzt wenn es heiß ist und trocken ist. Wie glücklich ist man, wenn man am richtigen Ort ist und in diesen Wasserbächen sich mit Wasser versorgen kann. Also, ich werde heute nicht die klassische Predigt haben, wie ich es euch vielleicht wünscht oder euch vorgestellt habe. Ich tue euch somit darauf vorbereiten. Mein Ziel ist, in eure Sehnsucht auszulösen, nämlich glücklich zu werden im Sinn vom Verlangen nach dem Wort Gottes. Und wir steigen ein, indem ich den Saint-Exupéry zitiere und dem nochmal einen Ausdruck verleihe. Lehre die Sehnsucht nach der Insel. Ich habe das schon mal verwendet in einer Predigt oder in einer Moderation, aber es ist so genial, dass ich es heute nochmal mache. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer und Inseln. Also erzähl von den Inseln und vom schönen Meer und erkläre nicht, wie sie ein Schiff bauen sollen. Und genau darum geht es mir heute. Ich werde euch aufzeigen, aha, am langweiligsten Bibelvers oder am langweiligsten Kapitel, was es überhaupt gibt in der Bibel, wie spannend das Wort Gottes eigentlich ist. Und zwar habe ich folgende Struktur heute vorgenommen, und zwar der erste Teil vom Adam bis Noah. Also das ist etwa so die Zeit, wo wir uns heute aufhalten werden, die ersten 1000 Jahre von dieser Welt. Und zwar geht es dort um den Kickoff von seinem Heilsplan. Schon in den ersten Kapiteln geht es schon um den Heilsplan, obwohl er die Erde erst geschaffen hat. Und ganz zentral wird heute sein, Noah und die Bedeutung für uns heute. Und vielleicht nicht, wenn ihr es euch gewöhnt sind, ich gehe auf ganz spezielle Aspekte, die es eben gibt, wenn man ein bisschen graben in der Bibel. Und dann am Schluss die Insel, fasziniert vom Wort Gottes, merkt man am Schluss irgendwo den Abschluss. Wir haben da zwei Schiffe, oder? Das eine ist der Arche Noah und das andere ist das Schiff vom Saint-Exupéry. und schaut die 7 Parallelen noch an und schaut, wie fasziniert ihr schlussendlich da rausgeht. Also, Faszination. Ich starte mit dem grundlegenden Bibeltext. Dies ist das Buch der Generationenfolge Adams. Am Tag, als Gott Adam schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch an dem Tag, als sie geschaffen wurden. Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn, ihm ähnlich, nach seinem Bild und gab ihm den Namen Seth. Und die Tage Adams, nachdem er Seth gezeugt hatte, betrugen 800 Jahre und er zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Adams, er lebte, betrugen nur 39 Jahre und dann starb er und Seth lebte 105 Jahre und so weiter. Extrem spannend, oder? Susan geht schon wieder heim. Anfang ist nicht gelungen. Aber das habe ich extra gemacht. Vergebt mir bitte, wenn ich so desinteressiert in den Bibeltext gegangen bin, weil so habe ich bis jetzt das Kapitel gelesen. Ich weiß nicht, wie ihr es gelesen habt. Ich traue verschiedensten zu, dass sie anders an so ein Kapitel angehen. Aber ich habe es so gelesen, bis jetzt. Extrem spannend, oder? So die Ahnenfolge von vor 6'000 Jahren. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass man das vielleicht grafisch mal aufzeigt. Oder? Ich gehe jetzt auch nicht in die Details, darum müsst ihr es auch nicht lesen, falls es ein bisschen ist. Aber nur schon die Möglichkeit, wie wir mal bieten, wenn man so einen Text angeht, wie spannend der auf einmal könnte werden. Man sieht zum Beispiel da heute, da drauf, Flat, also die Flut ist eingezeichnet, das ist der hellblaue Strich, der oben runtergeht. Das ist dann dort, wo der Noah ins Weltgeschehen eingekommen ist. Man sieht auch anhand von diesen Balken, dass am Anfang die Leute extrem alt geworden sind und nach dem Noah extrem schnell kleiner geworden sind, also dort eine klimatische Veränderung oder irgendeine Veränderung stattgefunden hat. Wir sehen noch ganz viele andere Sachen daraus. Wir haben aber heute leider Zeit nicht. Obwohl das so ein langweiliges Kapitel ist, haben wir ziemlich Zeitdruck, dass wir überhaupt auf die wichtigsten Punkte eingehen können. Ja. Und etwas ist mir aufgefallen. Ich habe ein Buch gelesen, das Navi Gottes, das buche ich immer mal wieder. Und dort bin ich auf ein kleines Detail gestoßen und darum bin ich dem auf den Grund gegangen. Und jetzt, wer hat die Bibel da? Ich sollte euch immer schnell den Gang tun, wir müssen da schnell ein paar Sachen zusammentragen. Wir sind im 1. Mose Kapitel 5. Und zwar brauche ich jetzt vor, ein paar nehmen. Also der Erste in dieser Ahnenfolge ist der Adam, sind wir uns einig. Und wer war der Nächste? Stimmt, hä? Und dann? Nächste? Gut, korrekt. Und wer war der Nachfolger? Ja, da gibt es jetzt einen Strich. He? Aber Kenan, danke. Aber wir sind auch da zum Fehler machen, ist kein Problem, ich mache das auch. Ich mache das heute noch ein paar Mal. Ich bin froh, wenn ihr auch ein mitmacht beim Fehler machen. Und dann als nächstes? Mahalalel. Gut, besten Dank, Andi. Schaust du da auf Kroatisch noch dort? Nicht Kroatisch, Irakisch.
Kann ich machen, ja.
Nein, ich frage nur, weil du bist immer noch der Schnellste, obwohl du sie noch Fremdsprache machst.
Hoffentlich für alle.
Ah, okay. Also haben wir noch eine schnelle Übersetzung. Wer kommt denn nach ihm? Entschuldigung?
Jahre.
Richtig. Und dann?
Henoch.
Übrigens habe ich den Fett gemacht, kommen wir noch drauf. Und dann, wer ist nach dem Henoch gekommen? Dankeschön. Und dann?
Lamech.
Und der letzte von diesen 10? Entschuldigung? Richtig. Also jetzt haben wir die ersten 10 aus der Anreihenfolge von der Bibel. Übrigens, die nächste 10 endet bei wem? Geht eigentlich in der Bibel, sind es immer 10er Stammbäume. Abraham. Gehen wir heute aber nicht so weit. Aber heute ist vor allem bis Noah. Und jetzt ist ja das immer noch nicht so extrem spannend, ich weiß. Aber jetzt kommen mir 2, 3 interessante Sachen. Und zwar, Bedeutung von diesen Namen. Die hat mich auf eine spannende Geschichte gebracht. So hat meine Predigt angefangen. Die Bedeutung von Adam ist der Mensch. Wir sehen hier das Alter und am Ende steht über sein Leben, er lebte und er starb. Oder? So sieht man das Muster in der Bibel. Und dann der Seth, der Bestimmte, der Auserwählte, auch er ist relativ alt geworden, er lebte und er starb.
Und dann Enosch, der sterbliche oder sündige Mensch, ist seine Bedeutung. Er ist auch relativ alt geworden und dann er lebte und er starb. Beim Kenan, der Leidende oder Weinende, er lebte und er starb. Dem Halalel, der wunderbare Gott, ist seine Bedeutung, aber er ist alt geworden, aber er lebte und er starb. Beim Jared, Bedeutung Abstieg oder Herabkommen, er lebte und er starb. Henoch, spannend, der Sibet, Predigen und Unterweisen, bedeutet Sinnname, wandelte mit Gott, Gott nahm ihn weg. Der Methuselah, sein Tod bringt, die ganz korrekte Übersetzung von der Zusammenstellung der Buchstaben, lebte und starb. Lamech, der Verzweifelte, lebte und starb. Noah, hätte man gedacht, das ist vielleicht auch ein Spezieller, aber nein, ist relativ alt geworden. Seine Bedeutung ist Ruhe, Frieden, lebte und starb. Jetzt kann man sagen, ja, okay, schön, hast du das zusammengetragen. Spannend ist, kein Kapitel und kein Wort in dieser Bibel ist einfach aus Blau da. Darum habe ich mir die Mühe genommen, da ein bisschen drauf zu bleiben. Und wieso steht denn das drin? Wieso müssen wir das wissen? Und spannend ist, nicht fair, he? Da seht ihr die Zusammenstellung, Entschuldigung. Und wenn wir jetzt das ein bisschen in den Fokus legen vom Heilsplan von Gott, sehen wir da etwas Spezielles, nämlich im 7. Jahr. Und was ist die Zahl 7 für eine Funktion oder für eine Bedeutung? Vollkommen. Und wenn man jetzt diese Bedeutungen zusammenstellt, gibt es folgenden Satz. Der Mensch, also wir fangen da mit dem Adam, oder? Der Mensch ist bestimmt zum sterblichen Leid. Der wunderbare Gott ist herabgekommen, predigend, dass sein Tod bringt die Ruhe. Also ich bin nicht selber auf das gestoßen, ich bin auf das gestoßen von einem Vortrag. Aber das hat mich beeindruckt und habe das Kapitel mir vorgenommen, überlegt, wieso steht das da? Ganz am Anfang der Bibel, wir sind im 6. Kapitel oder im 5. Kapitel der Bibel, sind wir da und es geht schon um den Heilsplan. Und wir werden jetzt dann sehen, warum das braucht. Weil schon in dieser Zeit war es ziemlich eine intensive Zeit auf dieser Welt und nicht viel Frieden. Und das Spannende auch ist, wenn wir das Kapitel nehmen und den 7. nehmen, den Henoch, was war mit ihm? Der Henoch, und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn weg. Spannend ist noch, da habe ich noch unterschlagen, aber wir sehen es auch an dem Vers, wir sehen dort die Jahreszahlen, oder, vom Henoch. Alle in der Bibel, die in der Blutslinie von Jesus sind, sind mit Jahreszahlen ausgerüstet, alle anderen nicht. Also es sind nur die erwähnt mit Jahreszahlen, die in den Linien sind, die am Schluss zu Jesus führen, also über den David zum Beispiel und so weiter, Jakob. Also die sind mit Jahreszahlen in den Stammbäumen, die anderen nicht. Also es ist für mich schon ein weiterer Beweis, schon da zumal. Also es hat eine göttliche Intelligenz gebraucht, dass man da schon im Voraus, tausende Jahre voraus, können wissen, dass da mal die göttliche oder die Linie ist von Jesus Christus. Wir sind immer noch in einem extrem langweiligen Kapitel und mich hat es beeindruckt, fasziniert, was in so einem langweiligen Kapitel alles enthalten ist. Und wenn wir jetzt schnell den Henoch abschliessen wollen, der Henoch steht da rein, er ist gewandelt. Und was bedeutet wandeln?
Unterwegs sein.
Ruhig unterwegs sein. Kein Stress, nicht unter Druck. Und jemand, der extrem inneren Frieden hat, oder? Entschuldigung?
Erhaben.
Also er hat die Lage im Griff. Also er hat mit Gott gewandelt. Wandeln ist, man ist aufsynchronisiert. Man ist voneinander abhängig. Man redet miteinander. Wandeln ist, ich sage jetzt, ein intensives Spazieren. Im positiven Sinn gemeint. Und was ist mit ihm sonst noch gewesen? Durch Glauben. Und jetzt, ich mache immer den Sprung zwischen dem Alten und Neuen Testament, um euch zu zeigen, oder einfach zeigen, warum ich so beeindruckt bin davon. dass das voll passt, das Neue und das Alte Testament, auch die Schattenbilder, die wir heute noch werden streifen. Und es ist immer jeweils AT, da habt ihr ja gesehen, AT ist jeweils das Alte Testament, man gerade sieht, dass ich auf etwas hinweise, und das Neue Testament ist gel markiert mit dem gelben NT. Und wir gehen jetzt gerade ins Neue Testament, das Alte haben wir gerade vorher gelesen, auch im Hebräer geht er wieder darauf zurück. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hatte er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Also er ist als einer von ganz wenigen in den Himmel entrückt worden, also in den Himmel genommen worden, bevor er gestorben ist, ob es natürlich oder ob er ermordet worden wäre, weil er hat dort eine schwierige Zeit gehabt. Er ist eigentlich der Einzige, der zu Gott gegeben hat. Die anderen haben ein ziemlich schlimmes Leben geführt. Und wir sind nochmal im Neuen Testament. Es hat aber auch Henoch, der siebte von Adam, von diesem geweissagt und gesagt, siehe, der Herr ist gekommen. Ich will das einfach nochmal, damit ihr seht, ich tue nicht einfach ein bisschen bläuschle. Es steht auch nachher im Neuen Testament nochmal ausdrücklich der siebte. Und ich bin einfach der festen Überzeugung, dass wir hier schon in der Bibel, schon ganz am Anfang, ganz klare Fakten haben, dass es den Heilsplan gibt und dass der Heilsplan einen Sinn gibt. Und die Zahl 7, die aufzeigt, dass das ein Heilsplan ist, der verhebt, der harmonisch ist, der wasserdicht ist. Und das ist einfach spannend, wenn man ein bisschen in die Tiefe geht. Ich weiß, wir sind vielleicht noch nicht ganz wieder, aber warten nur, es kommt jetzt dann noch ein paar einzelne Fakten, die mich vom Hocker gehauen haben. Mit einem ganz einfachen Kapitel. Und wenn wir weitergehen im zweiten oder im nächsten Kapitel, Kapitel 6, um ein bisschen vorwärts zu heben, dann wird ich schnell die Brücke schlagen zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Oder wir sind jetzt, gehen jetzt die zeitliche Reihenfolge weiter und sehen nachher Gottes Urteil über die Menschheit. Schon ganz am Anfang hat es das gebraucht. Und zwar im 1. Mose 6, Kapitel 6, Vers 5. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und jetzt, was ist denn heute? Heute ist alles anders, oder? Heute haben wir das im Griff. Römer 3. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Die Parallelität, die werden wir jetzt sehen, und mitten ist die Sintflut. Und was da speziell dazu ist, kommen wir jetzt gerade drauf, denn Gott hat ein Urteil gemacht da. Und hat es auch später wieder gemacht oder wird es auch später nochmal machen. Und was fordert das Urteil? Darum sagt der Herr, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vom ganzen Erdboden weg vertilgen. Die Menschen wie das Vieh, das Gewürm wie die Vögel des Himmels. Gottes Gerechtigkeit fordert Gericht. Er ist Liebe, aber es muss am Schluss Gerechtigkeit sein und alles Böse muss durchs Gericht durch. Und da schreibt er dann im Neuen Testament, denn Gottes Zorn offenbart sich vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit unterdrücken. Jetzt, dazu mal ist es schlussendlich ja auf die Sintflut hingegangen. Also da sind wir noch vor der Sintflut, wenn wir jetzt da im Kapitel 6 sind, in Mose. Und er hat das Urteil gebildet und nachher gesagt, es braucht das Gericht. Was glauben wir, wie es denn heute ist? Das biblische Muster wiederholt sich. Wir werden das jetzt noch an zwei, drei spannende Beispiele sehen. Aber ein Gericht Gottes wäre nicht das Gericht Gottes, wenn Gott nicht langmütig wäre. Und zwar, da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er auch Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. Ich stelle jetzt das in Rumi. Es ist auch in den meisten Auslegungen so verstanden. Die 120 Tage sind wie eine Gnadenzeit bis dann zur Sintflut, wo sie Zeit hatten, um an Gott umzukehren. Und wir können das mit unserer Zeit auch vergleichen. Wir sind jetzt auch in einer Gnadenzeit. Wir haben jetzt Zeit, um uns für oder gegen Gott zu entscheiden. Und wenn wir das weiterlesen, in Petrus, also wir sind jetzt im Neuen Testament, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Also er tut auch im Neuen Testament nochmal darauf zurückschauen und sagt, es hat die Gnadezeit für diese 120 Jahre, wird er da im Neuen Testament nochmal so genannt, in den Tagen Noahs abwartete. Und dann ganz wenige haben sich für ihn entschieden. Und das wird auch heute so sein. Die grossen Träume von diesen ganz grossen Erweckungen, die halb Europa sich wird entscheiden für Jesus. Auch das glaube ich nicht. Ich finde keine Fakten dazu. Obwohl wir es uns alle wünschen und er am meisten. Und wenn wir den Korinther dazu nehmen, Gott sagte ja, als es Zeit war, dir meine Gnade zu erweisen, habe ich dich erhört. Als der Tag der Rettung kam, habe ich dir geholfen. Seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Warum führe ich den Vers nochmal auf? Oder wieso führe ich den auf? Es geht mir darum, zu zeigen, Gott ist gnädig, auch wenn er ganz klar das Gericht wird. Aber er gibt uns Zeit, es ist jetzt Gnadezeit und wir können uns für ihn entscheiden. Aber das Gericht wird kommen. Wir wissen, dass die Sintflut gekommen ist und ziemlich konsequent das Gericht durchgezogen hat. Und es ist mir noch wichtig, ich habe den Vers nicht aufgeführt, ich habe ihn aber vorne schon rausgesucht. Da ist mir nachher noch in den Sinn gekommen, im Jesaja 55 steht, Vers 6. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Weitergehe ich nicht mehr, es wäre nochmal spannend, wenn ich weiterlese, aber ich habe Zeit nicht. Aber es ist eine begrenzte Zeit. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Und das ist eine Verantwortung für all die, die irgendwann mal etwas davon gehört haben, dass sie sich überlegen müssen, ja oder nein. Und wir sind ja jetzt so im grossen Kontext von dem Alten und dem Neuen Testament, von dem Heilsplan, dazumal kurz vor der Sintflut, ein paar 10 Jahre oder Jahrzehnte. Und gehen jetzt weiter und kommen langsam Richtung Arche Noah. Durch Glauben bereitete Noah, als er einen göttlichen Ausspruch über das, was noch zu sehen war, empfangen hatte, von fort bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses, durch welche er die Welt verurteilte und Erbe der Gerechtigkeit wurde, die nach dem Glauben ist. Ich habe zwar einen Vers aus dem Neuen Testament gelesen, aber es bezieht sich auf die alttestamentliche Situation, dort zumal vom Abraham. Und lese dazu noch den Johannes 3,16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Also schon dort zumal ist klar gewesen, ich habe es rot markiert, jetzt wenn wir oben im Hebräer schauen, durch Glauben, Erbe der Gerechtigkeit. Und es ist auch heute so, wir selber können ja, wir können nicht gerecht sein, weil wir durch die Erbsünde gar nicht in der Lage sind, um alles in die Ordnung zu bringen. Aber durch Glauben sind wir in der Lage, Erbe von der Gerechtigkeit zu sein. Also wir sehen das hier, das Muster, und wir haben das Muster auch wieder heute. Der Heilsplan, der zieht sich durch. Jetzt ein paar spannende Fakten zu der Arche selber. Mach dir eine Arche aus Gopherholz, mit Zellen sollst du die Arche machen und sie von innen und außen mit Pech oder Harz wird es übersetzt, verpichen. Und so sollst du sie machen. 300 Ellen sei die Länge der Arche, 50 Ellen ihre Breite und 30 Ellen ihre Höhe. Ein Dach sollst du zu der Arche machen und zwar nach der Elle sollst du sie von unten nach oben fertigstellen. Und die Tür der Arche sollst du in ihrer Seite anbringen, mit einem unteren, einem zweiten und dritten Stockwerk sollst du sie machen. Also könnt ihr euch vorstellen, wie das hier abgegangen ist, oder? Er hat dort ziemlich viel Material organisieren. Es wäre selbst für die Firma Hübscher Holzbau ein grosses Projekt gewesen, denke ich. Einfach so die Länge ist fast 160 Meter langs Projekt. Fritz haben das schon mal gebaut. Ich weiß, dass sie den Sieblinger Randenturm gemacht haben, der ist etwa, weiß auch nicht, 30 Meter hoch. Knapp. Okay, aber die Firma Hübscher ist hier in der Nähe eine der grössten Firmen, die überhaupt die Frage kommt, um so ein Projekt zu machen, auch von der Kreativität, die sie an den Tag legen. Aber ihr seht, das war für dazumal ein Megaprojekt gewesen. Und jetzt hat es eine Studie gegeben, das ist ein südkoreanisches Ingenieure-Team gewesen, nicht gläubig. Die haben eine Studie gemacht über, sagen wir mal, Aachen aus Holz. Aber nicht speziell das Dach in Oa, sie haben grundsätzlich wollen erforschen, vor allem, vielleicht braucht es das wieder mal jetzt mit der Erderwärmung, ist ja übermorgen wahrscheinlich die ganze Welt überschwemmt. Also, jetzt, was haben die herausgefunden? Die haben herausgefunden, dass die Arche Noah, dass die Masse, die sie hier angewendet haben, wissenschaftlich belegbar ist, dass das optimale Masse sind für ein Schiff auf dem Ozean. Heute noch werden die Schiffe nach diesem Verhältnis bauen. Ich komme jetzt auf die Verhältnisse schnell ein. Gehe ich schnell ein. Und zwar, ich weiß nicht, kann man das da vorne lesen? Also ich habe dort geschrieben, Länge, Breite mal Höhe. Umgerechnet die Meter sind das 157,5 Meter Länge mal 26 Meter Breite und fast 16 Meter hoch. Das war die Arche Noah. Jetzt mit diesem Mass ist ein Wellengang aushaltbar von 47,5 Meter Höhe. Und vielleicht hat es noch höhere gegeben oder gibt es heute noch größere. Auf jeden Fall ist das Schiff für so ein Mass ausgelegt und ist heute noch nachvollziehbar. Dann eine weitere Erkenntnis. Dieses Mass ist etwa das maximal grösste freistehende Holzbauobjekt, das man bauen kann. Grösser ist einfach schwierig von der Statik und der Bauweise. Zumindest da, was die gesagt haben, vielleicht die Firma Hübscher hat vielleicht eine Lösung, wie das noch gerne grösser. Aber rein einfach grösser wie eigentlich nicht, geht nicht mehr mit Holz. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine Technologie, die das kann, aber mit Holz kann man eigentlich nicht wirklich grösser bauen als freistehend. Klar, man kann eine Brücke bauen, oder eine Mauer bauen, eine Wand, weiss ich wohin, aber ein freistehendes Objekt, das nachher im Wasser schwimmt. Und was haben die noch herausgefunden? Nämlich ist die Arche Noah genial konstruiert. Und zwar folgendes. Man hat untersucht, bei kleinstem Materialeinsatz die höchste Stabilität zu finden. Wo liegt das Optimum? Jetzt früher hat man noch nicht können, wie heisst das, die Rechnungsart?
Simulation.
Ja, es ist eine Simulation, genau. Es ist das Einfachste, aber es ist eigentlich ein exponentielles Rechnen, oder? Das gibt es eigentlich jetzt in der Altertumszeit noch nicht gegeben. Heute kann man das und hat die Möglichkeit herauszufinden, wo der optimale Punkt ist zwischen möglichst wenig Materialeinsatz bei höchster Stabilität. Und da gibt es ein Verhältnis, das sie herausgefunden haben. Und zwar ist das folgendes Verhältnis, jetzt Breite zu Höhe, oder? Wir haben Breite 50 Ellen zu Höhe 30 Ellen, gibt einen optimalen Faktor bei 1,667, was sie berechnet haben. Und wenn man die Arche Noah nimmt, kommen wir genau auf die gleiche Zahl, 1,667. Und es ist mir wichtig zu sagen, das ist berechnet worden, bevor sie die Arche Noah in Vergleiche genommen haben. Sie haben berechnet und dann irgendwann denkt, wir gehen mal die Arche Noah noch vergleichen. Und es ist spannend, Breite mal Höhe, so werden heute Schiffe bauen, die Ozeanschiffe, vielleicht weicht es leicht ab, aber die haben heute diese Verhältnisse. Bei optimalem Schwerpunkt, muss man noch sagen. Also, dass der Schwerpunkt möglichst tief ist, also die Elefanten sind sicher unten und nicht oben. Sie haben nochmal etwas Spannendes aufgezeigt. Darum, es ist da nicht nur ein paar Zufälle, oder? Also für mich ist das beeindruckend, wenn man da mit so einem langweiligen Kapitel ein bisschen tiefer geht. Und da bin ich jetzt nicht tief in die Bibel hinein, sondern da ist ich sage jetzt, ein wissenschaftliches Gebiet, wo wir uns gerade aufhalten, wo aber aufzeigt, dass das Wort Gottes nicht irgendein Märchenbuch ist, sondern ohne, dass da schon Ingenieure gibt, die das können berechnen können, hat Gott optimale Verhältnisse geschaffen wie der Arche Noah. Und wir schauen noch das zweite Verhältnis an, nämlich ideal für die Stabilität auf dem Ozean, Verhältnis von Länge zu Breite. Auch da hat man durch die exponentielle Rechnungsweise können, weil das sind ja zwei Elemente, die sich eigentlich streiten, oder? Möglichst stabil, aber möglichst wenig Materialeinsatz und dann noch fürs Wasser geeignet, mit Wellengang und so weiter. Und da hat das Resultat ergeben, optimal wäre ein Verhältnis von 1:6. Also 1 Breite, 6 Länge. Jetzt, wenn wir die Ellenangabe nehmen, kommen wir mal genau auf, Faktor, logischerweise, auch 1,6. Weil 300 Ellen zu 50 Ellen gibt Faktor 1:6. Also, die Arche Noah ist zu höchsten Ingenieurkünsten gebaut worden, dazumal. Und das beeindruckt mich einfach darum, wenn wir oft heute uns noch schon lächerlich machen müssen, wie ihr so ein altes Buch glaubt. Aber allein die Ingenieure und Fritz, ich würde ihn mal in den Lehrgang Arche Noah schicken. Vielleicht gibt es für die Häuser auch irgendwelche optimale Verhältnisse. Meistens, wenn die Frau glücklich machen will, sind Badzimmer und Küchen gross. Und wenn die Männer glücklich machen wollen, haben sie grosse Garagen, wo keine alte Traktoren nicht anwenden, gell? Okay, wir verlassen das Gebiet und gehen ein bisschen in die Symbolik hier. Und das wird jetzt auch ein bisschen der Schluss der Predigt, nämlich Metaphern, also die Symbolik von der Arche Noah im Kontext vom Heilsplan. Und zwar gehen wir nochmal schnell im Bibeltext und lesen da weiter im Kapitel 6. Mach dir eine Arche aus Gopherholz. Mit Zellen sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Harz verpichen. Gopher. Gopherholz, das Wort wird einmal erwähnt, nämlich genau da, noch kommt es in der Bibel nie mehr vor. Darum war es auch nicht ganz einfach, dem auf den Grund zu kommen, was das bedeutet. Ich, der in der Holzenergie tätig bin, und auch ein Fritz und ein Susanne und wer auch sonst noch, ich glaube, der durch die Scheibe schaut, ist auch im Holzbau tätig. Die finden das vielleicht spannend und ihr werdet, glaube ich, es auch spannend finden, was bedeutet Gopherholz. Gopherholz, ich habe da ein bisschen in die Literatur gehen, ist ein hebräischer Begriff, ist eine harzhaltige Nadelbaumart. Jetzt gibt es aber verwandte Begriffe mit Gopher, nämlich Gaffer oder Kaffer, das ist einfach eine abgewandelte Form, bedeutet zudecken, überziehen. Koffer hat in der Bibel zwei Bedeutungen. Beides mal das gleiche Wort, bedeutet einmal Harz und einmal bedeutet Sühnung. Übrigens, weißt du Sühnung? Kommen wir mal drauf. Die konkrete Übersetzung von Sühnung behauptet 10 Leute auf der Straße, irgendwelche, nicht wissen es nicht. Weißt du, Sühnung? Und ich habe es auch nicht genau gewusst, stehe gerade dazu. Ich habe schon gewusst, in welchem Kontext man das Wort verwendet. Aber da kommen wir genau drauf, wieso Sühnung. Was ist gemeint? Jetzt, man sieht hier die Herleitung, nachher gehen wir noch in die Details. Kippur, Sühnung, Kaporet, Sühnedeckel der Bundeslade. Also die Definition von Sühnung ist, der Sünder wird vor dem Zorn Gottes zugedeckt. Wieso erkläre ich das? Der Noah hat die Aufgabe bekommen, die Arche Noah mit Kofferholz zu bauen und mit dem Harz zu verpichen. Was bedeutet das jetzt? Die Arche Noah ist die Symbolik von unserer Rettung. Jetzt ist es aber so, oder? Was bedeutet denn jetzt das Sühnung, oder? Mit dem Wort Koffer, Kofferholz und dem Verpichen mit dem Harz. Wir lesen dazu aus dem Hiob. Wenn dann ein Gesandter für ihn da ist, ein Fürsprecher, also für Gott ein Fürsprecher da ist, ein einziger aus den tausend, um für den Menschen Zeugnis von seiner Gerechtigkeit abzulegen. Und dieser ist sich seiner erbarmt und zu Gott spricht. Erlöse ihn, also da spricht jetzt der Gesandte zu Gott, erlöse ihn, dass er nicht in die Grube hinabfährt. Ich habe eine Sühnung, hebräisch Koffer, zustande gebracht. Wir sind im Alten Testament, wir gehen ins Neue Testament. Jesus Christus, den Gerechten, und er ist die Sühnung, Koffer, für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Also die Symbolik beeindruckt mich, oder? Jetzt ist die Arche Noah ist die Rettung. Und was ist die Rettung? Ein Zudecken, Sühnung, ein Herz oder eben Zudecken, die beiden Begrifflichkeiten von dem Wort. Dachenoa symbolisiert, dass es unsere Sünden zudeckt. Und wir zwar durch das Gericht durch müssen, aber wir sind geschützt, weil Koffer, weil die Sühnung von Jesus Christus dort zumal noch in der Zukunft vorhanden ist. Ich finde es einfach genial, wie die Bibel, die Symboliken, wie die einfach aufgehen und verheben in dem Heilsplan hinein. Wir kommen nämlich noch zu weiteren. Wir gehen zu der Symbolik oder zu der Metapher, die einzige Tür. Wir lesen aus dem 1. Mose, wir gehen da weiter. Und die Tür der Arche sollst du in ihre Seite setzen. Also wir sehen hier auf der Arche, auf dem Modell, dass er seitlich eine Tür gebaut hat. Und wir gehen ins Neue Testament und vergleichen wieder, was steht denn dort. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden. Da haben die Leute 120 Jahre Zeit gehabt, um zu checken, dass die Türen müssten ernst nicht dort. Und er am Bauen war. Sie haben ja alle ausgelacht. Ich meine, das war eine Riesenorganisation, Fritz, für so viel Holz, vor 5000 Jahren, wie sie da Holz hingebracht haben. Ich meine, das war eine Riesenorganisation. Und wie haben die Leute können lachen, weil es weit und breit kein Wasser gab? Die Tür ist noch wichtig, weil es steht nämlich in der Bibel noch weiter. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Sie sind in die Arche nie. Gott hat die Tür verschlossen und sie ist noch 7 Tage gegangen, bis es losgegangen ist mit dem Regen. Ich ergänze noch mit dem Hiob 12. Siehe, er reißt nieder und er wird nicht wieder gebaut. Und es wird nicht wieder gebaut. Er schließt über jemand zu und es wird nicht aufgetan. Sie haben hier müssen durch die Tür nie und auch wir haben heute eine Möglichkeit, es gibt eine Tür, die funktioniert und die müssen wir nehmen. Das ist die einzige Tür und die einzige Tür, die führt uns in die Arche Noah hinein. Und was ist denn die Arche Noah für uns? Wir haben in der Bibel diese Begrifflichkeit, aus dem Römer zum Beispiel. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Ich habe das nie ganz genau begriffen, was das was gemeint ist damit. Ich für mich habe eine Lösung gefunden mit der Arche Noah. Aber in Christus Jesus sein, wie geht das? Ich weiß, dass der Heilige Geist in mir innen ist, aber ich in Jesus Christus, für mich ist klar, in dieser Arche bin ich in Christus Jesus und er hat durch das Kreuz die Sünde zugedeckt mit Koffer. Und so bin ich in der Arche zugedeckt, meine Sünden sind zugedeckt, vor Gott nicht mehr sichtbar. Bin ich absolut heilig und habe begriffen, was bedeutet das. Ich, das ist für mich meine Lösung. Ihr dürft gerne als auch anders sehen, kann ich gut damit umgehen. Also die Symbolik von dieser Arche Noah, die Leute sind nicht in Christus, die, die dort auf dem Felsen sehen, wenn man es erahnen kann, was man dort drauf sieht. Das Wasser ist schon ziemlich hoch und die können nicht in Christus sein, die haben die Türen verpasst. Und ich habe vorher schon gesagt, es gibt eine Zeit, wo es nicht mehr geht. Und jetzt ist mir noch etwas wichtig, im Römer steht, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus ist, unserem Herrn. Ich weiß, es gibt die Meinung, dass man sich für Gott entscheiden kann, sich wiedergeboren, also dass man wiedergeboren wird und irgendwann das wieder rückgängig macht, weil man auf einmal nicht mehr will. Die Lehre gibt es, ich sehe die absolut nicht. Wenn man sich für Gott entscheidet, ist das vollkommen. Es gibt, sein Werk ist vollkommen und es ist der neue Mensch will nicht mehr zurück. Auch wenn er vielleicht ein Bass hat. Aber auch die Symbolik zeigt, die Haken ist von außen zugemacht worden, aus der kann niemand mehr raus. Und auch da steht, niemand kann uns trennen, niemand, kein Geschöpf. Und ich bin selber auch ein Geschöpf. Also keine irgendwelche Macht, nur ich selber, kann mich jemand wieder trennen von Gott. Wenn ich in Christus bin, bin ich in Christus, ich bin dieser Nachher. Und das tut doch extrem entlasten. Wenn sich mal jemand von Gott entschieden hat, wie entlastend ist das, auch wenn es schwierig ist, auch wenn ich vielleicht ein Familienmitglied verliere oder etwas noch viel Schlimmeres passiert, Schlussendlich bin ich in Christus. Mir hat das einfach geholfen, die Symbolik nochmal zu begreifen. Ich bin der Nachhinein. Und kommen jetzt eigentlich langsam zum Schluss. Bin ich noch auf Kurs mit der Zeit, Andi? Knapp, wenn ich noch einen Gang ausschalte. 1. Mose 8. Und im 7. Monat, am 17. Tag des Monats, ließ ich die Arche auf dem Gebirge Ararat nieder. Auch die Landung ist eine spannende Metapher. Jesus ist am 15. Nisan gekreuzigt worden. Und am 17., also der Nisan, da steht zumal die, sage ich, der Name vom Monat. Und am 17. ist er wieder auferstanden. Ich lese aus dem 1. Petrus. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes, die 120 Jahre in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Das Abbild davon errettet jetzt auch euch. Das ist die Taufe, nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesus Christus. Ich versuche schnell nochmal den Metapher zu machen, warum es einfach spannend ist, dass das so oft in dieser Symbolik gut aufgeht. Jesus ist am 15. Nisan gekreuzigt worden und 3 Tage später auferstanden. Und ganz genau an dem 17. Tag, am 17. Nisan und im 7. Monat, am 17. Tag des Monats, ließ sich die Arche auf dem Gebirge Ararat nieder. Ganz genau am gleichen Tag. Wie spannend ist das, oder? Wir gehen durchs Gericht und wir werden auferstehen in den Himmel, weil wir eben im Koffer drin sind, zugedeckt, geschützt in der Arche Noah, und wir werden landen und werden auferstehen. In den Himmel. Klar ist das eine Symbolik und klar ist es eine Metapher und klar kann ich irgendwann sterben und irgendwann nimmt das Leben seinen Lauf. Aber im Grundsatz ist ganz klar, die Symbolik von der Arche Noah dreht durch bis heute. Und das hat mich beeindruckt. Und ich schließe, bin ich leicht vergumpelt. Da übergumpeln wir. Wir schließen mit dem Zusammenfassen von dem, was ich euch mit auf den Weg geben wollte. Von Adam bis Noah. Oder der Kiko von dem Heilsplan. Mich hat beeindruckt, die Namen, die dort gestanden sind, dass die Namen, wenn man sie in der Bedeutung übersetzt oder ausleitet, dass dort schon der Heilsweg aufgezeigt worden ist. Und dass dort schon klar war, wie die Linie wird sein von Jesus Christus, mit welchen Leuten, mit welcher Blutlinie das funktioniert. Das zeigt einfach sehr viel über kleinste Details aus, die in der Bibel steht. Und ich will euch motivieren, wenn ihr die Bibel leset, nehmt euch mal Zeit und geht mal tiefer, weil bei mir bleiben die tiefen Sachen deutlich besser hängen, weder wenn ich jetzt den Vers oder das Kapitel so gelesen hätte wie am Anfang und dann kam der und dann wurde der so alt, dann werden wir nicht fasziniert sein. Ich will euch motivieren und das ist heute mein Hauptziel, die Goldstücke zu finden in der Bibel und für das braucht es ein bisschen Zeit, aber wenn man das Verlangen auch bekommt und auf das wird ich als nächstes kommen, wenn man das Verlangen bekommt, nach der Heiligen Schrift. Und die Insel, oder, die hat ja mit dem Schiff für mich 2 Bedeutungen. Der Saint-Exupéry hat das Schiff bauen, weil er die Insel erobern oder erkundschaften. Und der Noah hat eine Arche Noah bauen. Wieso hat der Arche Noah angefangen, ein Schiff zu bauen? Also die anderen wollen auf die Insel, und wieso hat der Arche Noah ein Schiff bauen? Er hat geglaubt. Er hat geglaubt. Und hat mich beeindruckt, wie Mose einfach glaubt. Und ich bin fest davon überzeugt, je mehr wir uns mit dieser Schrift auseinandersetzen, mit dem Wort Gottes, ist es, je grösser wir uns die Insel vorstellen und wissen, um was es überhaupt geht, je mehr wollen wir nämlich noch mehr kennenlernen, je mehr wollen wir das Wort Gottes studieren. Und wir haben ja gelesen, dass wer über sein Gesetz sind, Tag und Nacht, der wird glücklich sein. Und der ist ein Wasserbech. Da möchte ich euch motivieren, das war heute mein Hauptfokus. Die anderen Sachen haben vielleicht bei manchen dazu beigetragen, dass es auch spannend finde und beeindruckt ist und fasziniert ist. Und wenn nicht, auch okay. Für den habe ich noch einen kleinen Leckerbissen. Das ist die letzte Folie zum Abschluss. Das ist die hier. Und das gehört einfach noch dazu. Auch wenn es jetzt außerhalb der Predigt läuft, in dem Sinn. Aber die Arche Noah hat ja eigentlich dann wieder nachgekommen. Es war wie ein Neustart. Und ich mache jetzt die absolut kürzeste Version. Darum werden jetzt ein paar wichtige Infos vielleicht noch fehlen. Aber durch DNA-Analyse hat man feststellen können, man sieht es so drauf, den Weg, wie sich eigentlich die Menschheit verteilt hat, anhand der Muster oder vom Aufbau dieser Erbinformationen. Eins hat man herausgefunden, dass der absolute Ursprung, also die Obermutter, die irgendwo 6.500 Jahre alt sind. Das würde ungefähr auf die Eva passen, wenn wir unsere Rechnung, wie wir sie so meistens in unserem Umfeld rechnen, die Bibel anschauen. Also 2000 Jahre haben wir jetzt und 4.500 Jahre war etwa das Alte Testament gewesen. Es gibt auch andere Meinungen, ich nehme jetzt mal die gängigste. Und was jetzt aber spannend wird, ist, es gibt 3 Mütter, weil etwa zur Zeit der Sintflut hat es ja auch 3 Mütter gegeben, nämlich die Frau Sem, Frau Jam und Frau Hafet. Wie habe ich es gesagt? Genau, ihr wisst, was ich meine. Die 3 Frauen hat es gegeben. Und die 3 Frauen, die haben da gelebt, nämlich in Persien. Da auch wird passen mit dem Berg, also mit Ararat und den Zonen, wo die, ich sage, die Menschheit neu gestartet worden ist nach der Sintflut. Und wir sehen auch, wie sich die verteilt hat über die ganze Welt. Das ist übrigens kein Hokuspokus, das ist die heutige Wissenschaft, das kann man gut nachverfolgen. Ich habe das selber auch gemacht, meine Herkunft. Ich glaube, ein Horn müssen einschicken. Und da kann man sehen, wie viel Anteil ist afrikanisch und wie viel Anteil ist so und so. Bei mir hat es relativ viel afrikanisch. Ich bin einfach bleicht. Und ein Kurs lerne ich auch nicht mehr so. Aber spannend ist einfach, auch das zeigt darauf hin, und das passt jetzt einfach noch zu dieser Arche Noah, es gibt die 3 Standard, oder die 3 Stats, die 3 Mütter, L, M und N. Und von dort aus ist es nachher wieder losgegangen. Und das ist auch heute wissenschaftlich belegbar. Ich bin fasziniert und schließe mit einem Gebet. Ja, Herr, ich bin fasziniert über das Wort Gottes. Das Wort Gottes hast du uns gegeben. Und zwar jedes einzelne Wort, nehme ich an, hast du geplant oder einen Gedanken dazu. Und wir sind leider nicht in der Lage, das in der Tiefe alles zu erkennen, aber ich möchte dich darum bitten, dass wir vorwärts gehen in diesen Themen, dass wir stärker werden dürfen. Stärker auch, um einfach dass wir durchheben, wenn es hart ist und wir wissen, wenn wir die Prinzipien der Bibel kennen, wissen, wie wir reagieren müssen, wenn wir an diesen Wasserbech sind und dort dürfen glücklich sein, dann ist das Leben deutlich einfacher, auch wenn es stürmt, dringend um. Weil wir dürfen die Dache sein und wissen, dass du uns beschützt und zugedeckt hast, unsere Sünden, und wir wissen, dass wir so gerecht sein können vor Gott, und darum dürfen wir in Frieden kommen. Amen.